Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Freunde von Nuviso. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bei uns dabei seid. Und ich darf euch heute ein Buch vorstellen. Es geht um einen sehr berühmten Zeitgenossen. Es geht um Wladimir Putin. Der Untertitel: Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Und eine kleine Vorbemerkung vorweg. Wir lesen sehr viel über Wladimir Putin in unseren Medien, aber sehr wenig von ihm in unseren Medien. Und das wollen wir mit diesem Gespräch nachholen. Der Autor hat nämlich vieles von Putin zusammengetragen und kommentiert. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Thomas Rüper.
Freut mich auch.
Thomas, Strastvitsi, как дела?
Да прекрасно.
Das war's auch schon mit meinem Russisch.
Ja, ich könnte jetzt weitermachen, versteht keiner.
Also guten Tag, wie geht's dir? Das kann ich noch sagen. Sonst kann ich eigentlich kein Russisch, aber du bist des Russischen sehr mächtig, weil du lebst seit mehr oder weniger mit kurzen Unterbrechungen seit 98 in Russland.
Ja.
Hast da also deinen Lebensmittelpunkt gefunden und hast natürlich dann die Sprachbarriere überwunden. Das, was für uns natürlich immer hinderlich ist. Wir müssen immer auf Übersetzungen zurückgreifen, wo wir nicht wissen, was wirklich drinsteht und mit welcher Intention das passiert. Also, ich würde jetzt gerne mit dir in deine Welt eintauchen und gucken, wer ist dieser Wladimirovich Putin eigentlich? Oder wie heißt der zweite Name von ihm?
Wladimirovich.
Wladimirovich. Russischer geht es eigentlich gar nicht. Also, das ist wirklich so das volle Klischee. Also wir sprechen über eine in unseren Medien sehr kontroverse Zeitfigur. Der russische Präsident kommt seit 2000 in unseren Medien nicht so gut weg. Und das wollen wir jetzt durch deine Expertise mal ein bisschen aufdröseln, dieses Bild. Zunächst noch mal ein bisschen zu dir. Wie gesagt, seit 20 Jahren im russischen Raum tätig, beruflich da drüben auch, Unternehmensberater, Finanzbranche und so weiter. Das ist gar nicht so wichtig, hast du gesagt. Aber warum Russland? Was hat dich da, ist es das Land, die Bevölkerung, wie bist du nach Russland gekommen?
Ja, es ist tatsächlich die Menschen. Also ich habe schon 91, ich habe in Kiel gewohnt, Russen kennengelernt, bin da in so eine russische Clique reingerutscht, wo dann viele dann kein Englisch, kein Deutsch konnten, da habe ich dann so die ersten Russischbrocken aufgeschnappt und irgendwie konnte ich plötzlich Russisch. Habe dann Freunde in Petersburg gehabt, war oft in der Stadt, Geschichte ist lang, lassen wir mal weg. Fakt ist, ich war dann mehrmals im Jahr in Petersburg, habe dann wirklich mehr als weniger als Unfall Russisch gelernt. Es war nicht geplant. Hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich bewusst gesagt hätte, ich will die Sprache lernen, wäre ich gescheitert. Also das ist schon was anderes als Deutsch. Aber weil es so nebenbei kam, war es eben plötzlich da. Ich konnte plötzlich Sätze sagen und dann ging es ratzfatz. Und die Menschen dort sind unglaublich offen. Die sind unglaublich neugierig, du kommst hin, sie sind interessiert an dir. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Die sind sehr lebensfroh. Und darum habe ich 98, als ich vernünftig Russisch konnte, gesagt, ja Mensch, warum gehst du da nicht rüber? Du fühlst dich da wohl. Und dann habe ich mir einen Job gesucht und bin nach Petersburg gegangen.
Mhm. St. Petersburg auch bewusst ausgesucht?
Ja gut, das war eben so, dass mein Freundeskreis da saß und dann fährt man ja dahin, wo man seine Freunde hat. Also so kam Petersburg zustande.
Ich habe mal gehört, Petersburg ist ja auch das Venedig Russlands.
Des Nordens, sagt man.
Des Nordens. Was ist das Besondere in dieser Stadt?
Also zunächst mal ist es die ehemalige Zarenstadt. Das heißt, die Architektur ist unglaublich. Das ganze Zentrum ist wirklich also kilometerweit repräsentative Gebäude. Wunderschön, ist wirklich wunderschön. Und dann hat die Stadt ein ganz eigenes Flair. Also auch für Russland. Die Moskauer fahren, wenn sie Wochenendurlaub machen wollen, oft nach Petersburg. Weil in Petersburg die Menschen sehr intensiv leben. Also man sagt immer, in Moskau leben sie, um zu arbeiten. Und in Petersburg arbeiten sie, um zu leben. Das heißt, in Petersburg hast du im Sommer ein Festival nach dem anderen. Du hast
die
mehrere
weißen Nächte von Petersburg.
Genau, ja, wo die Sonne nicht untergeht die ganze Nacht. Also Wahnsinn. Ja. Und dann hast du da immer wieder Festivals, wo eine halbe Stunde Feuerwerk hast du mehrmals im Sommer, 3, 4, 5 Mal zu verschiedenen Feiertagen, wo wirklich unglaubliche Dinge abgehen. Die Stadt gesperrt ist, Millionen Menschen auf der Straße. Das ist eine Atmosphäre, die habe ich sonst nirgendwo erlebt.
Also meine Wahrnehmung in unseren Medien über Russland ist anders. Ja.
Das ist logisch.
Ja, also gerade wenn man Hollywood anschaut, die ganzen Filme.
Der
Bösewicht hat ein Revival bekommen, eine Renaissance sozusagen, dass der Bösewicht in den meisten Filmen also irgendwie immer dieses Russisch spricht. Und so. Da denkt man immer so, okay, was ist das jetzt? Warum sind die Russen immer die Bösen? Egal, welcher CIA-Film das ist. Also ich merke das, in den 90er Jahren waren es mehr die Araber, die Bösen. Und jetzt ist wieder so ein Wechsel passiert in Richtung Russland. Und das passt auch mit unserer gesamten geostrategischen Ausrichtung momentan. gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass die Deutsche Bahn einen Vertrag geschlossen hat mit der Bundeswehr über 100 Millionen über Transportkapazitäten in Richtung Litauen, dass also im Jahr 2019/20 über 1000 Züge, nicht nur ein paar Waggons, sondern Züge mit Kriegsmaterial Richtung Osten fährt. Also der Aufmarsch Richtung Osten ist ziemlich groß und es wird von einem neuen Kalten Krieg gesprochen. Das aggressive Verhalten der russischen Regierung, persönlich eben Putin, ist daran schuld. Wir rüsten auf. Deutschland will Atombomben. Also man denkt eigentlich, die 90er Jahre hätte es fast nicht gegeben. Deswegen finde ich es umso besser, dass du uns mal die Gelegenheit gibst, einen genauen Blick auf das zu werfen, was Putin denn eigentlich sagt. Weil was wir von ihm erfahren, sind immer nur verkürzte Aussagen oder teilweise Aussagen, die komplett ins Gegenteil von dem verdreht werden, was er eigentlich gesagt hat. Ja. War dir das relativ schnell bewusst, dass im Westen anders berichtet wird, wie es in Russland drüben gesendet wird?
Also, dass anders berichtet wurde, war mir von Anfang an klar. Ich war in Russland, habe ja gesehen, ich habe da gewohnt und habe gesehen, dass das, was ich im deutschen Fernsehen, ich hatte teilweise Satellitenschüssel auf dem Dach, um deutsches Fernsehen zu sehen, dass das nicht zusammenpasst. Aber ich habe das nie zu einem Bild zusammengefügt. Also meine Erklärung war immer so nach dem Motto, ja, es ist ja nicht spannend, im deutschen Fernsehen zu berichten, dass die Russen so ähnlich leben wie wir. Das heißt, man nimmt dann entweder damals die steinreichen Oligarchen und Mafiosi und auf der anderen Seite die obdachlosen Kinder und hat eine Sensationsstory. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, in den 90ern liefen die Jungs von Spiegel TV durch Petersburg, um Horrorstories zu verbreiten. Das war bekannt, in welcher Kneipe die saßen und suchten, dass ihnen irgendwer eine Sensationsstory bringt. Aber ich habe das nie politisch eingeordnet. Mhm. Das ist wirklich erst passiert bei der Ukraine-Krise, wo ich gesehen habe, dass ich hatte ja auch noch Freunde in der Ukraine und ich habe dann auch einen Flüchtling aus der Ukraine bei mir aufgenommen. Das geht in Russland. Da kannst du einen Flüchtling aufnehmen, dann hat er einen Wohnraum, den er nachweist. Da habe ich dann gesehen, das passt jetzt gar nicht mehr.
Okay, also dein, sag ich mal, politisches Erwachen war mit der Ukraine-Krise 2014.
Wie bei vielen ja auch, das sehe ich ja überall. Also ganz viele sagen, bei der Ukraine-Krise hat es Klick gemacht. Bei mir auch, ja.
Okay, okay. Und vorher war dir das so gar nicht bewusst? Da bist du mehr oder weniger einfach als Deutscher in Russland gewesen und hast das einfach so mitgekriegt?
Ja, ich habe auch noch in Diskussionen fleißig die NATO verteidigt, gesagt, was wollt ihr denn? Die tun doch nichts. Die wollen nur spielen.
Okay, und, okay.
Habe also wirklich das damals nicht politisch eingeordnet. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, okay, die Sender wollen Geld verdienen, das heißt, sie nehmen Sensationsstories, kann ich verstehen, eine langweilige Story bringt keine Quote. Ja, ja. Dass da was anderes hintersteckt, dass das System hat und dass es eben darum geht, ein bestimmtes Bild über das Land zu formen, habe ich erst wirklich bei der Ukraine begriffen.
Mhm. Wenn man jetzt die 90er Jahre anschaut, da gab es ja den Boris Jelzin, der dann eine ganze Zeit lang aktiv am Ruder war. Er war Staatspräsident nach dem Zerfall der Sowjetunion und der hat eine Politik gefördert, die mehr oder weniger den Ausverkauf der russischen Werte oder der russischen Werte kann man jetzt sagen, egal ob das jetzt die Naturschätze, die Bodenschätze waren oder auch die allgemeinen Werte, kann man schon sagen, Ausverkauf des Landes. Dem hat Putin im Jahr 2000, als er an die Macht kam, relativ schnell einen Riegel vorgeschoben und seitdem ist er der große Buhmann. Ja. Also was war denn die große Änderung, was Putin Anfang der 2000er gemacht hat? Nur, dass wir es mal kurz geschichtlich aufrollen.
Ja, da war einiges. Also man muss wissen, unter Jelzin hatten die Macht im Land im Grunde die Oligarchen. Mhm. Die hatten die Medien und konnten über die Medien, die im Westen als frei bezeichnet wurden, im Grunde nichts anderes machen, als ihre Interessen zu lobbyieren. Das haben sie auch fleißig getan. Und sie haben also tatsächlich damals den Staat im Grunde gelenkt. Sie haben für Kleingeld die Aktiva aufgekauft, Bodenschätze, Fabriken, Metallindustrie, was es alles gab. Und Putin hat das also tatsächlich insofern beendet, als dass er direkt, als er an die Macht kam, der wurde ja im März 2000 gewählt. Und schon 3 Monate später gab es ein Treffen zwischen Präsident und Oligarchen. Und da hat Putin die Leute ziemlich auf den Pott gesetzt und gesagt, okay, das war früher so, ne, früher konntet ihr euch so an dem Staat bereichern? Das ist jetzt vorbei. Ab sofort zahlt ihr bitte Steuern, führt eure Geschäfte transparent und zahlt die Löhne pünktlich. Weil in den 90ern wurden ja die Löhne teilweise ein halbes Jahr lang nicht bezahlt. Mhm. Das war eine bittere Armut in dem Land. Das kann sich hier keiner vorstellen, was da los war. Ich habe damals ja schon seit 98 da gewohnt, habe das selber gesehen. So, und da hat Putin also sehr schnell schon im 3. Monat seiner Amtszeit gesagt, so, das ist vorbei. Mhm. Ja? Nun muss man verstehen, Putin hätte ja eigentlich sagen können, müsste man jetzt so aus deutscher Denke sagen, wir wickeln die ganze Privatisierung, die komplett illegal war in den 90er Jahren, rückwärts ab. Ne, machen alles rückgängig, weil das war alles Korruption. Da haben sich die Leute für Kleingeld, indem sie Leute andere bestochen haben, riesige Firmen gekauft. Da wurden Firmen für 10 Millionen verkauft, die später 3 Milliarden wert waren. Hätte Putin eigentlich sagen müssen, wickeln wir rückab. Nur das ging nicht. Russland brauchte ja Investitionen. Und jetzt stellen wir uns vor, eine westliche Firma kommt nach Russland, kauft ein Grundstück, baut eine Fabrik. Das Grundstück kauft sie beim Oligarchen, der sich es vorher illegal genommen hat. Wenn Putin das rückabwickelt, muss er die westliche Firma enteignen. Damit ist Russland endgültig ruiniert. Das heißt, Putin hatte nur die Wahl zu sagen, okay, wir machen hier einen Strich. Was vorher war, ist gut, vergangen. Okay. Ab heute läuft es anders. Und dann hat er ganz klar gesagt, wer diese Regeln akzeptiert, der darf weitermachen. Wer meint, er kann nach den alten Regeln weiterspielen, dann darf der Staatsanwalt gerne in der Vergangenheit wühlen, der muss nicht lange suchen. Und das ist bei einigen Oligarchen passiert, die sich schlau fühlten. Da mussten dann Oligarchen wie Beresowski, der unter Jelzin im Grunde die graue Eminenz war, der war Leiter der Präsidialverwaltung. Beresowski musste das Land verlassen, Gusinski und noch viele andere, weil sie dachten, sie könnten so weitermachen. Und dann kamen die Staatsanwälte und dann war vorbei. Und die bekannteste Figur im Westen ist der mit dem Heiligenschein versehene Chodorkowski, der ja dann im Gefängnis gelandet ist. Was kaum bekannt ist, wenn über diesen Mann berichtet wird, da hier heißt es immer, er wäre so oppositioneller gewesen, so freiheitsliebend. Das ist Quatsch, das ging ihm um seine Interessen. Der hat versucht, die größte Ölfirma Russlands, die gehörte ihm damals, an einen westlichen Konzern zu verkaufen, zum Mehrheitsteil, um dadurch unangreifbar zu sein, weil dann hätte Putin einen westlichen Konzern angreifen müssen. So, und der wurde dann verhaftet, verurteilt. Was war das? Betrug, Steuerhinterziehung und noch ein paar andere Sachen.
Zu Recht aber auch?
Zu Recht, das ist ja der Witz dabei. Das kommt in westlichen Medien nicht, kann jeder nachlesen. Der Chodorkowski zog vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der hat die Urteile alle bestätigt. Das heißt also bei Chodorkowski, zu dem man stehen kann, jeder hat seine Meinung, wie man will, aber Fakt ist, laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte, wir reden über einen verurteilten Steuerhinterzieher und Betrüger. Das darf man nicht vergessen.
Es ist ja so, dass dann relativ schnell Russland wieder einen Aufschwung gefunden hat durch diese Maßnahmen, die Putin eben eingeführt hat. Dadurch wurde die Kritik an ihm natürlich vernehmbar lauter im Westen. Also seit 2000 lese ich eigentlich nur negative Sachen über ihn. Am Anfang habe ich auch noch das geglaubt, weil mir nicht klar war, dass diese Propaganda so allgegenwärtig ist. Aber so nach und nach hat sich mir das dann als Muster offenbart oder habe ich das erkannt. Ich möchte mal einen kleinen Sprung machen zu einer Geschichte, die 2008 stattgefunden hat, weil es gibt immer wieder so beispielhafte Ereignisse, die dann herangezogen werden, um Putin als den großen Despoten, Autokraten und gefährlichen Machtmenschen darzustellen. Und zwar ist es 2008 mit der Georgienkrise. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als er sich in Peking befunden hat, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking 2008. Ja. Und es kam da zu einem Vorfall von russischen und ausländischen Streitkräften. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit zurücknehmen. Was ist damals genau passiert und vor allem ab wann und wie hat die westliche Presse dann angefangen, über dieses Ereignis zu berichten?
Ja, wir müssen sogar zum Verständnis noch ein Stück zurückgehen. Und zwar beim Zerfall der Sowjetunion gab es ja viele Trennlinien, wo plötzlich neue Staaten entstanden, die relativ willkürlich durch Volksgruppen gezogen wurden. Das war nicht weiter schlimm. Die Sowjetunion, so diktatorisch sie war, war ein Staat. Und ob jetzt ein Dorf in Hessen oder in Bayern liegt, ist den Einwohnern erstmal egal. Und so war es damals auch. Als dann plötzlich feste Grenzen kamen, fanden die es nicht mehr lustig, dass sie dann plötzlich von ihren Verwandten durch eine Grenze getrennt waren. Und da gab es in Georgien die Situation mit zwei kleinen Völkern, das sind Osseten und Abchasen, die zum Teil plötzlich zu Georgien gehörten, das also überhaupt nicht wollten, auch historisch nicht. Es gab damals Bürgerkriege beim Zerfall der Sowjetunion und dann wurden Friedenstruppen dort nach langen Verhandlungen eingesetzt an diesen Konfliktlinien und dann war es relativ ruhig. Das gab zwar ab und zu mal Zwischenfälle, aber es war dann, wie lange, 15 Jahre ruhig.
Und diese Friedenstruppen waren international? Oder?
Das war innerhalb der GUS, also der ehemaligen Sowjetrepubliken, von russischen Soldaten dominiert. Das waren schon hauptsächlich Russen. So, aber die standen da als Friedenstruppen 15 Jahre und das war alles friedlich. Und dann passierte Folgendes, in der Nacht, wo die Eröffnungsfeier in Peking war, von den Olympischen Spielen.
Vom 8. auf den 9. August.
Vom 7. auf den 8.
sogar. 7. auf den 8.
Da gab es nachmittags am 7. einen Grenzzwischenfall. Das kam davor. Es war eine Konfliktlinie, ab und zu wurde da geschossen. Das war 15 Jahre kein Problem, aber dieser Vorfall wurde nun zum Anlass genommen, komischerweise stand die georgische Armee gerade zufällig bereit, in Ossetien einzumarschieren. Die sind also eingerückt am 7. und haben dann in der Nacht vom 7. auf den 8. die Stadt Tsjinwali, kennt kein Mensch, kannte ich auch nicht, mit Granaten und Artillerie beschossen. Und das war eben in dieser Nacht, wo Putin gerade in Peking saß. Und ich war damals in Petersburg.
Und es gab zivile Opfer.
Es gab Hunderte. Keiner weiß genau, wie viele. Die haben richtig mit Artillerie und Granaten in eine Stadt reingehalten, wo Menschen sitzen.
Ja, ja, ja.
Und das gab also wirklich viele Opfer. Und das war damals, ich kann mich an die Nacht noch immer erinnern, war in Russland in den Medien natürlich ein Thema. Ich hatte ja auch deutsches Fernsehen. Da war gar nichts. Null. Mhm. Absolute Ruhe. Und dann sind die Russen eingerückt und die brauchten 2 Tage, bis sie da ankamen. Die waren dann also am 9. erst in Tsjenwali. Und da setzte die Berichterstattung im Westen ein. Russland überfällt Georgien. Es war ganz spannend. Also ich habe damals auch, aber ich, wie gesagt, ich habe es damals echt politisch nicht eingeordnet. Ich habe damals Karriere gemacht, hatte viel zu tun, nicht
Vor
die Zeit
allem
zum Nachdenken.
Der zeitliche Rahmen, als er in Russland, in Peking war auf der Olympiade und nicht vor Ort war, diesen Vorfall dann zu inszenieren, das ist schon auch Kalkül. Ja?
Das kann ich nicht sagen.
Wie hieß der Präsident? Saakashvili?
Saakashvili, ja.
Das ist der die Krawatte gefressen hat.
Genau, wer die Videos kennt. Der war ja auch durch eine sehr lustige, orchestrierte Revolution in Georgien in die Macht gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass Putin in Peking war, weiß ich nicht. Putin war ja damals nicht Präsident, das war ja damals Medvedev.
Ja.
Ist egal. Also auf jeden Fall, der Vorfall ist so passiert und er wurde so in die Medien dann im Westen wiedergegeben. Und es war eben spannend, dass dann das Geschrei im Westen groß war, das böse Russland überfällt Georgien, obwohl die Georgier 2 Tage vorher selber angefangen hatten. Die Russen haben dann die Georgier vertrieben, haben 5 Tage Teile Georgiens besetzt, haben da wahrscheinlich auch einiges an militärischer Infrastruktur kaputt gemacht, damit die es nicht normal tun, und sind dann wieder abgezogen. Und gut, dann habe ich das damals erlebt. Mir muss ja keiner glauben. Und der russischen Propaganda auch nicht. Die westlichen Medien, wenn man heute über Russland liest und so die Liste der Boshaftigkeiten Russlands, ist der Kaukasuskrieg immer noch auf der Liste drauf. Der Witz ist, es gab eine Untersuchung des Europarates und die haben festgestellt, erstens, Georgien hat angefangen. Zweitens, Georgien hat das Völkerrecht gebrochen. Drittens, Russlands Reaktion war vom Völkerrecht gedeckt. Viertens, Russland hat mit der Besetzung Georgiens für, ich glaube, 5 Tage zwar übertrieben, aber immer noch nicht das Völkerrecht gebrochen. Das heißt, blöderweise fällt die russische Propaganda hier genau zusammen mit den Ergebnissen des Europäischen Parlaments. Nur in den Medien, wenn du heute liest, Kaukasuskrieg immer noch, ne? Russland böse.
Es wird immer noch hergeführt, um die aggressive Politik Russlands, speziell Putins, zu rechtfertigen. Ich möchte kurz ein Video zeigen, in dem wir einmal die Originalstimme von Putin hören auf einer Pressekonferenz, wie er sich zu dieser Thematik äußert.
Ja, das war etwa einen Monat später. Also Putin traf sich bei einer Konferenz danach zum Essen mit Journalisten. Und da ist das entstanden.
Schauen wir mal rein.
I understand that you...
Я знаю, что вы были озлоблены, как и многие официальные лица России, той позицией, которую заняла западная пресса. Вы сразу же заявили о том, что именно Грузия начала эту войну. Но затем российские войска стали продвигаться дальше на территорию Грузии. Российские самолеты бомбили горе, и появилось большое количество беженцев. И во многом казалось, что это была не попытка защитить Южную Осетию, а попытка некого реванша. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом.
Вы знаете, меня... Не, ваш вопрос не удивляет. Меня удивляет другое. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе. Удивительно. Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Ведь абсолютно я не верю, что здесь, в этом зале... Есть люди, которые не знают реалий. Во всяком случае, вот в этом зале. Все прекрасно понимают и знают, как события разворачивались в действительности. Во второй половине дня это все началось, 7 числа. И только 9 в ночь с 9 на 10 подошли наши войска к Цхинвали. И знаете, я был в Пекине, вот смотрел мировые электронные средства массовой информации. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете, вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это замечательная работа. Но результат плохой. И он всегда будет таким, потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает.
Ja, das ist das Gleiche, was wir gerade besprochen haben. Also er sagt genau, was wer der Verursacher war und wann es stattgefunden hat. In unseren Medien wird es dann eben genau gegenteilig dargestellt. Und es gibt auch ein berühmt-berüchtigtes Interview, das ein ehemaliger Moskau-Korrespondent der ARD dann mit ihm geführt hat, nämlich der Thomas Roth. Du gehst in dem Buch auch darauf ein. Dieses Interview wurde ausgestrahlt im deutschen Fernsehen als das Interview mit Putin.
Das vollständige, also
ne? Ja. Und dann war es natürlich peinlich für die ARD, nachdem dann das russische Fernsehen die tatsächliche komplette Interviewsituation gezeigt hat. Warum ist dieses Interview so berühmt geworden mit dem Herrn Thomas?
Ja gut, also wie gesagt, der
Thomas Kaukasus mit den Scherenhänden hieß es damals.
Gut, okay, ich war damals in Russland, das habe ich nicht mitbekommen, aber es passt. Der Kaukasuskrieg hat ja dann die Medien beherrscht, er war längst vorbei, war einen Monat gelaufen schon, aber Russland war böse. Und dann gab es eben dieses Interview und die Tagesthemen kündigten an, nach der Sendung gibt es das komplette Interview mit Putin. So. Und dann zeigten sie 9 Minuten Interview, wo Thomas Roth Putin interviewt hat und Putin sah aus wie ein Vollidiot. Also kein Argument hat er gehabt, war völlig schwach. Und wie gesagt, das hat das russische Fernsehen gesehen und hat dann kurzerhand das komplette Interview ausgestrahlt. Und siehe da, es waren nicht 9 Minuten, es waren 30. Die ARD hatte wirklich 2/3 des Interviews rausgeschnitten und damit sämtliche Argumente Putins rausgeschnitten. Das kam dann raus, es gab einen Shitstorm bei der Tagesschau, die hatte auch auf ihrer Seite noch die Überschrift: das komplette Putin-Interview im Wortlaut. Das haben sie dann geändert in 9 Minuten Putin-Interview im Wortlaut und haben es dann irgendwann morgens mal auf dem WDR-Sender dann auch komplett ausgestrahlt. Aber
6 Uhr morgens.
Ja, genau. Aber das Publikum hat es eben nicht gesehen. Das Publikum kriegt eine große Ankündigung nach den Tagesthemen, gute Sendezeit, 9 Minuten und die volle Version hat keiner gesehen.
Klar, weil um 6 Uhr morgens beim WDR guckt ja ganz Deutschland zu. Das mache ich jeden Tag.
Ja, sie hätten es, ja, ich meine, wenn sie gewollt hätten, hätten sie es ja nach der Tagesschau nochmal nicht um 20.15 Uhr. Aber ja, da war wohl Tatort wichtiger.
Also das ist mir damals wirklich sehr aufgefallen. Also der Begriff Lügenpresse, das war damals noch nicht so das Schlagwort schlechthin. Das ist erst im Rahmen der Ukraine-Krise dann wirklich so aufgekommen. Aber das war unglaubliche Zensur, die damals stattgefunden hat. Und seitdem sehe ich die Medien in einem ganz anderen Licht. Also
ja, also wie gesagt, das war auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich jetzt am Ende dieses Buch geschrieben habe. Also ja, ich wohne nun in Russland, ich kann Russisch, das heißt, ich mache mir den Spaß und sehe mir dann, auch wenn so ein Auftritt von Putin ist, und da gibt es viele, wo er sich kritischen Fragen westlicher Journalisten stellt, stundenlang auf Podiumsdiskussionen. Und das macht Spaß, der Mann ist schlagfertig und dann kommen dann CNN-Leute und versuchen, ihn in die Enge zu treiben. Das macht also Spaß, sich das anzusehen. Ja, ja. Und ich finde es dann immer toll, parallel so den News-Tacker der deutschen Medien zu sehen, was sie darüber schreiben. Und ich frage mich immer, ob die eine andere Sendung sehen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben. Und also wirklich, das besteht ja zu über einer Hälfte nur aus Zitaten von Putin. Wo ich einfach sage, Leute, ihr müsst ihn nicht mögen. Aber um die Entscheidung zu treffen, mag ich jemanden oder nicht, muss ich wissen, was er sagt.
Also ich muss jetzt gestehen, hier verlasse ich die Rolle des neutralen Moderators und Journalisten. Es fällt mir schwer, den nicht zu mögen. Weil der ist lustig, wenn ich sehe, was der für lustige Antworten manchmal bringt, auch wie er argumentiert, wie er spricht, gerade diese 4-stündigen Pressekonferenzen, die er macht mit 1000, also heute war die Diskussion, dass die Bundeskanzlerin in Zukunft 3-mal im Jahr für 60 Minuten sich dem Fragen der Abgeordneten stellen muss und da einen riesen Aufwasch gemacht um diese Nummer. Das sind dann aber nur 60 Sekunden Zeit pro Frage und so weiter. Und wenn ich mir die Konferenzen, die Pressekonferenzen in Russland anschaue, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Wenn da einer auf der Bühne sitzt und 1000 Leute auf ihn einprügeln, der ist immer souverän. Ja, also ich muss mich jetzt nicht als Fan von ihm outen, aber ich kann die Argumentationsweise von ihm viel besser nachvollziehen, wie das, was allglatte Politiker im Westen oft machen.
Ich auch, aber ich will ja niemandem seine Meinung vorgeben. Also ich habe das natürlich auch geschrieben, weil ich das, was er sagt, sympathisch finde und nachvollziehen kann. Aber das muss ja nicht jeder so sehen. Ist völlig okay. Ich will damit nur sagen, wer kein Russisch kann, weiß es nicht.
Ja.
Und ich will einfach jedem die Möglichkeit geben, lies es und danach kannst du ja sagen, okay, ich habe es gelesen, gefällt mir nicht.
Es geht ja auch um den Ton, den man niemals heraushört. Also es wird über ihn gesprochen, aber nicht von ihm, was er sagt. Und ich lese immer sehr unsere russischen, also unsere amerikanischen Freunde, unsere Partner in Europa. Also der hat von der Wortwahl auch jetzt nicht unbedingt den kriegerischen Ton überhaupt drauf. Nicht, wenn ich jetzt vergleiche McCain oder John Bolton oder irgendwelche anderen Berufskriegstreiber in Amerika, dann ist es eine sehr moderate Sprache, die eher zu Verständigung und Miteinander aufruft.
Ja, immer. Also ich meine, auf meiner Seite Werbung antispiegel.ru habe ich ja gerade gestern die oder vorgestern die Jahrespressekonferenz von Putin zum Teil wiedergegeben. Und da war auch wieder deutlich zu sehen, der streckt die Hand aus zum Dialog. Also das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich will da gar keinen beeinflussen. Ich sage wirklich, das Buch, der Sinn von diesem Buch ist, lest, was Putin zu den Dingen sagt und dann entscheidet selber, mögt ihr es oder nicht. Ich mag's, du magst, okay, ist unsere Sache. Aber was eben der Punkt ist, ist einfach, wie du sagst, es wird in Deutschland nicht berichtet, es wird aus dem Zusammenhang gerissen. Das habe ich auch auf meiner Seite gestern an den Artikeln über die Jahrespressekonferenz wieder gezeigt, wie das in Deutschland aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und das ist einfach, das finde ich nicht korrekt.
Es gab gerade gestern in der Süddeutschen die Schlagzeile, Putin droht mit neuen Waffen.
Ja, klar.
Ich habe deinen Artikel gelesen auf deinem Blog, den ich wirklich hier jedem ans Herz lege, anti-spiegel.ru. Toller Blog, ich lese ihn täglich. Hast du erzählt, dass der außenpolitische Teil in dieser Pressekonferenz von 87 Minuten nur ein ganz kurzer Teil war.
Irgendwie 14 oder so.
Ja, also wirklich ein Viertel, wenn überhaupt, außenpolitisch. Und alles andere, was er besprochen hat, die sozialpolitischen Veränderungen, die notwendigen Reformen, die auch immer nur negativ dargestellt werden, darüber wurde gar nicht gesprochen in diesem Artikel. Und die Schlagzeile wirklich auf der Süddeutschen, Putin droht mit neuen Waffen. Mir kommt es fast so vor, wie wenn es in den Redaktionen in Deutschland oder speziell im Westen auch einen Wettbewerb gibt. Wer schafft es, die schlechteste Schlagzeile noch zu übertreffen?
Ja, das ist noch besser. Die Schlagzeilen waren allerdings ziemlich eindeutig. Du hast das, welche Zeitung hast du gerade genannt?
Süddeutsche.
Süddeutsche. Das war ja auch im Spiegel. Ich habe den Spiegel als Beispiel genommen. Da war es auch, Putin droht. Also das ist so Copy-Paste. Bei allen droht Putin. Und wer das die Jahresansprache gesehen hat gestern, der stellt fest, Putin hat gar nicht gedroht. Es war ja so, dass Putin sagte, wir stellen nicht als, es ging um den INF-Vertrag. Der wurde gekündigt, um Mittelstreckenraketen in Europa. Und da hat Putin gesagt, wir hätten den Vertrag gerne erhalten, die Amerikaner haben ihn gekündigt. Okay, wir werden nicht als Erste solche Waffen aufstellen, aber wenn die Amerikaner es tun, müssen wir reagieren. So, und das war die Drohung. Das heißt, es ist eine Drohung, wenn jemand sagt, ich will mich nicht bewaffnen. Aber wenn du dich bewaffnest, mache ich es auch.
Okay,
Und das kam in der Presse auch nicht durch. Also, aber das war das, was er gesagt hat. Er hat also nochmal deutlich gesagt, ich will keine Konfrontation, ich stelle die Waffen nicht auf, aber wenn ihr es macht, muss ich reagieren.
Weil vor allem die Amerikaner haben de facto ja schon gegen diesen Vertrag verstoßen, mit der Aufstellung von Abschussrampen an der Grenze zu Russland.
Ja, wir kommen da jetzt ein bisschen in die Feinheiten rein, aber es ist tatsächlich so, in der Presse liest man immer, Russland hätte verstoßen. Ja. Es gibt da Vorwürfe der NATO gegen eine Rakete. Ich bin jetzt nicht Techniker, um zu sagen, fliegt die mehr als 500 Kilometer, was verboten wäre oder nicht. Die NATO behauptet es, die Russen bestreiten es. Die Russen sagen dazu, man muss wissen, jeder Raketentest bei der Entwicklung einer Rakete wird angemeldet. Weil die Amerikaner und die Russen haben Satelliten im Weltall, die gucken nach, wenn irgendwo eine Rakete startet, ist das ein Angriff. Das heißt, wenn einer der beiden eine Rakete startet, meldet er das Wochen vorher bei dem anderen an und sagt, ich starte deine Rakete, das ist kein Angriff, das ist ein Test. So, das heißt, die Amerikaner kennen sämtliche Raketentests der Russen. Und die Russen sagen aber, ja, dann gebt doch mal raus, bei welchem Test hat denn die Rakete verstoßen? Was habt ihr denn gesehen? Die geben aber nichts raus, die sagen nur, wir haben Informationen. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Das heißt, das ist der Vorwurf des Westens an Russland. Russlands Vorwürfe, was die Vertragsbrüche angeht, sind deutlicher und auch belegbarer. Kann jeder mit ein bisschen googeln schnell erkennen. Die Amerikaner haben in Polen und Rumänien jetzt ihren Raketenschild, ihre Raketenabwehr aufgestellt gegen Russland. Und die Feinheit ist, in dem INF-Vertrag war es verboten, Startrampen aufzustellen, die solche Angriffsraketen abschießen können. Aber die Amerikaner haben als Startrampen die Rampen vom Typ MK-41 benutzt. Das sind die gleichen, die sie auf Schiffen benutzen für die Tomahawks. In dem Augenblick, wo sie die an Land aufstellen, ist es ein Vertragsbruch.
Ja.
Weil der Russe kann jetzt nicht sehen, ist da eine Abwehrrakete drin oder eine Tomahawk, die mich angreifen will.
Ja.
Das heißt, der Russe muss beim Raketenstart entscheiden, ist das eine Atomrakete?
Ja.
Dann muss ich mit Atomraketen antworten. Oder ist es eine Abwehrrakete, dann okay, das geht ja noch.
Ja, ja.
Dafür haben sie Sekunden. Die Flugzeit von den Raketenbasen nach Moskau ist 10, 12 Minuten. Das heißt, die Russen müssen im Grunde in einer Minute entscheiden, schieße ich mit einer Atomrakete zurück oder nicht. Mhm. Hochgefährlich, ja, ja. Und objektiven Vertragsbruch, weil eine solche Abschussrampe, die eine Tomahawk von Land abschießen kann, ist ein Vertragsbruch.
Ja, ja.
Also, aber die Feinheiten kommen in der Presse nicht. Dabei kann es wirklich jeder in 5 Minuten nachgucken.
Es ist das gleiche Muster, das wir hier erkennen. Ursache und Reaktion werden immer vertauscht.
Absolut.
Ja, also ich erkenne hier eindeutig, die Analyse der uns zur Verfügung stehenden Fakten zeigt, dass Amerika als Aggressor auftritt. Das kann man einfach so sagen, egal ob das jetzt in Venezuela ist, wo die gesamte Berichterstattung auf den Kopf gedreht wird, ob das die Ukraine war, ob das der Syrienkrieg ist, egal welcher außenpolitische Schauplatz wir uns anschauen, es ist immer eine ultraaggressive amerikanische Politik mit Millionen von Toten. Und das wird über geschickte Propaganda gezielt ausgeblendet und die Leute verstehen das einfach nicht. Und Russland scheint dem Ganzen irgendwie Putin speziell, scheint dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und deswegen ist er der große Buhmann. Deswegen hauen die auf ihn ein, egal um was es geht. Also ein krasses Beispiel ist natürlich dann auch die Syrien-Krise. Wer der Dr. Lüders sich reinzieht, nicht reinzieht, das klingt jetzt so jugendlich so, sondern wer sich die Informationen von Dr. Lüders anschaut, die Bücher und die Vorträge, genauso wie Dr. Daniele Ganser, kommt eigentlich zu dem ganz logischen Schluss. Das ist ganz einfach. Es gibt eine aggressive Politik des Westens, um Syrien platt zu machen, weil Assad sich gegen diese Pipeline geweigert hat. Er hat also in einem Satz zusammen, Assad war so lange okay, wie er mitgespielt hat, als er gesagt hat, nein, ich mache da nicht mehr mit, wurde er zum Buhmann und sollte mit einem Regime Change ausgewechselt werden.
Nicht ganz. Wenn wir schon auf die ganzen Kollegen eingehen, die das völlig korrekt beleuchten, und man kann das ja selber überprüfen, die sind ja mit ihren Quellen sehr offen, wir können noch ein Stück weiter zurückgehen. Das gab doch den ehemaligen General Clark. Der in einem Interview sagte, schon nach 9-11 gab es im Pentagon eine Liste, auf der Liste war Syrien drauf. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur die Pipeline schuld ist. Assad hat zwei Fehler gemacht aus Sicht des Westens. Erstens, er beherbergt eine von drei ausländischen russischen Militärbasen. Mhm. Die einzige Basis der Russen im Mittelmeer, die stört die Amerikaner. Und das zweite ist die Pipeline, wo es um dieses Gasfeld im Persischen Golf geht.
Ja.
Und das war in der Konsequenz dann der Grund, dass er da mal weg musste.
Also wir müssen jetzt nicht den ganzen Syrienkrieg aufrollen, weil die Ursachen sind wirklich sehr vielfältig. Aber wir können eigentlich ganz klar sagen, dass die Historiker heute schon wissen, dass es viele, viele einzelne Schritte des Westens waren, die dieses Land zerstört haben, mehr oder weniger. Mit dem Aufbau der dschihadistischen Gruppen, mit den ganzen Bewaffnungen und Trainings und so weiter, die syrische Opposition, müssen wir jetzt nicht alles aufrollen. Worauf ich möchte, ist die Reaktion von Russland, dass Russland dann aktiv in das Kriegsgeschehen mit eingegriffen hat seit 2015. Mhm. Und da gibt es eben auch eine interessante Pressekonferenz von Putin, als er über die Finanzierungen der terroristischen Gruppen gesprochen hat. Lass uns auch mal dieses Interview kurz anschauen.
Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники в основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать, у них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции, сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть подальше, пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна.
Ja, also auch hier wieder ganz klar, der redet Tacheles,
sagt ja, man. So. Vor allem, man muss den Hintergrund dieses Videos kennen. Das war, kurz zurückdenken, nicht jeder weiß genau, wann was war, das war 2014. 2014 macht der IS hier im Westen Schlagzeilen. Mhm. So, die erobern Syrien, schneiden Köpfe ab, weiß ich was, wir müssen dagegen was tun. Die NATO, die Tornados müssen Aufklärung fliegen, alles. Nicht? Ja, NATO muss dahin helfen und so IS bekämpfen. Und dann haben die auch tatsächlich 2014 angeblich angefangen, den IS zu bombardieren. Parallel dazu war Erdogan damals auch ein Buhmann in der deutschen Presse. Und es gab damals Nachrichten in der Presse, dass der IS Öl über die Türkei schmuggelt, Erdogans Schwiegersohn die Hände aufhält und, nicht, und alles ganz böse. Aber die Presse hat den Gedanken nicht weitergespielt. Das heißt, die haben zwar gemeldet, Erdogans Schwiegersohn kriegt da irgendwie Geld und Erdogan ist auch ganz korrupt, was ja so war, nach allem, was man weiß. Aber die haben nicht weitergespielt. Die Frage ist ja erstens, wenn sie da rumfliegen mit Kampfflugzeugen, warum haben sie die Kolonnen von Tanklastern nicht weggebombt? Mhm. Das wäre doch einfach gewesen. Mhm. Dann hätte in der Türkei keiner schmuggeln können, keiner die Hand aufhalten, alles gut. Okay, zweite Frage. Warum haben sie keine Sanktionen verhängt gegen die das Öl kaufen? Das wurde ja nun nicht in bar mit Koffern, sondern es wurde Geld überwiesen. Warum haben sie die Konten nicht gesperrt? Die können jedes Konto der Welt sperren, normalerweise die USA, wenn sie Sanktionen verhängen. Nichts. Das heißt, diese Dinge waren bekannt, wo gewollt, haben sie es dann zum Beispiel gegen Erdogan auch in der Presse eingesetzt, aber den Gedanken zu Ende gedacht hat keiner in der Presse. Ja, die Frage wäre nicht, wer kauft das Öl? Was machen wir mit dem? Die Fragen wurden nicht gestellt. Es wurde irgendwie geschmuggelt und gut. Mhm. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als eben im Westen die Kampagne lief, wir bombardieren jetzt den IS, weil die so böse sind, Erdogan profitiert am Ölschmuggel wahrscheinlich, so eventuell, und genau in der Zeit hat Putin das deutlich gesagt. Mhm. Er hat diese Fragen gestellt, die westliche Presse nicht gestellt hat. Und jetzt hätte man ja sagen können, ja, die Fragen sind unberechtigt oder wir haben Antworten, aber eine Frage nicht zu stellen, das nennt man normalerweise unter den Teppich kehren.
Obwohl es so offensichtlich war, also meine Informationen sind, dass es damals eine rollende Pipeline gab von den syrischen Ölfeldern in einen Hafen in der Türkei, gebaut von der Familie Erdogan, betrieben vom Sohn des Herrn Erdogan, mit 8000 Lkw, die da permanent hin und her gefahren sind und das Öl in großen Mengen transportiert haben. Die haben teilweise am Tag 60 Millionen Dollar umgesetzt an Öl, das dann direkt in die Taschen des IS geflogen ist, und damit wurde dann der IS finanziert und größer gemacht. Und
ja, also das ist ja das, was ich sage, die Tanklaster. Als Russland ein Jahr später, 2015, eingegriffen hat, war das Erste, was sie gemacht haben, die sind mit dem Bodenkampfflugzeug rüber, mit dem Maschinengewehr, aber die Tanklaster weggebombt. Ja. Da war Ruhe, da war die IS vom Geld abgeschnitten.
Genau.
Und darum war der IS auch anderthalb Jahre später im Grunde besiegt.
Ja.
Das hat der Westen vorher irgendwie nicht hingekriegt, also komischerweise.
Ob die F-16 Tanklaster nicht erkennen können von der Luft
aus? Die Tornados nicht und so.
Wahrscheinlich, nee, ja. Vielleicht liegt es daran, schlechter Zustand der Bundeswehr, vielleicht lag es daran.
Ja, die Kameras waren beschlagen.
Ja, ja.
Also auf jeden Fall, der Witz ist ja ein anderer. Man muss ja auch weiter fragen, okay, und das ist auch eine Sache, das ist jetzt russische Information, ich kann es nicht belegen, aber kann ja mal jemand bei Interesse ein bisschen nachforschen. Jetzt kommt das Öl über einen Tanklaster aus einer Ölquelle vom IS über die türkische Grenze in einen Hafen. Erdogan hält die Hände auf, Geld fließt. Vom Hafen, wo geht es denn hin? Dieses Öl kam billiger, weil Schwarzmarktöl, nach Europa. Das haben wir in unseren Tanks gehabt hier in Europa.
Öl, das geklaut wurde von Syrien, vom IS, billig verkauft über die Türkei, in unsere Heizungen geflossen ist.
Ja.
Interessiert dann niemand?
Ja. Nee, will keiner wissen.
Aha. Es ist so schizophren, wirklich. Ja. Also das, du hast ja in diesem Buch viele dieser Beispiele drin. Ich versuche trotzdem mal noch ein bisschen die Rolle des Westens zu vertreten. Hier so nach dem Motto, ja, Putin ist ja doch ein Autokrat und jemand, der aus seiner Petersburger Zeit mit viel Korruption und Bestechung gearbeitet hat, bla bla bla. Und immer wieder wird aufgeführt, dass es ja ganz, ganz schlimm ist in Russland, dass die oppositionellen Gruppen da massiv unterdrückt werden. Gerade speziell jetzt ein Beispiel, Putin ist homophob, ein Schwulenfeind sozusagen. Er hat eine ganz repressive Politik gegenüber Schwulen und so weiter. Deswegen muss Putin da weg. Kannst du mir vielleicht helfen, das mal aufzuklären? Ist er wirklich so, ist das russische Denken gegenüber Menschen einer anderen sexuellen Ausrichtung wirklich so schlimm, wie es dargestellt wird?
Nein. Aber wahrscheinlich willst du es detaillierter haben. Also, ja. Der Punkt ist folgender. Sicherlich, die russische Gesellschaft ist konservativ und die stehen da so irgendwo, wo wir vielleicht in den 80ern waren. Ja? Also es gibt das und sollen sie machen, was sie wollen und gut ist. Aber dass es jetzt wie hier regelrecht befördert wird, das gibt es in Russland nicht. Und jetzt gibt es in Russland ein Gesetz, das hier in den Medien immer eine große Rolle spielt und das also wirklich jedem in den Kopf gehämmert hat, in Russland werden die Homosexuellen unterdrückt. Mhm. Dieses Gesetz sagt nichts anderes als Folgendes. Propagieren, so ist das Wort, von homosexuellen Lebensformen vor Minderjährigen ist verboten. Mhm. Das heißt, Minderjährige dürfen wissen, dass es so ist. Im russischen Showbusiness gibt es genug Homosexuelle, bekennende Homosexuelle.
Aber die werden auch jetzt nicht irgendwie drangsaliert.
Um Gottes Willen, nein, die kriegen sogar von Putin Preise verliehen als weiß ich was, bester russischer Künstler oder so. Überhaupt nicht. Es geht um was anderes. Es geht wirklich nur darum, dass die Russen beschlossen haben, als Gesetz, Kindern soll das nicht als erstrebenswert präsentiert werden. Ja, oder gesetzlich propagiert werden.
Wenn sich einer dazu entscheidet in seiner persönlichen Entwicklung und merkt, er ist so, dann ist das nicht schlimm, aber es sollte nicht Staatsräson sein. So, sozusagen. Ja, es soll,
nicht vor Kindern, nicht vor Minderjährigen. Okay, ja, also nicht als erstrebenswert propagiert.
Ja, was offensichtlich bei uns so ein bisschen anders ist.
Kann ja jeder sehen, wie er will ich gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall, das ist die russische Linie. Und jetzt wird dieses Gesetz ja gerne genommen, um Russland diese Homophobie vorzuwerfen und zu sagen, Homosexuelle werden eingeschränkt oder bedroht oder bestraft. So, jetzt nochmal zu den Fakten. Wenn ich jetzt mich doch hinstelle und das tue in Russland und sage, ich bin schwul und das ist gut so, ja, so finde ich toll und empfehle ich eben, dann kann man mich dafür anzeigen und dann komme ich vor Gericht und dann werde ich verurteilt und dann zahle ich irgendwie so um die 40 Euro Strafe. Wie falsch parken, weil es ist keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Wie falsch parken. Aha. So, dann ist die Sache erledigt. Also es ist keine Gefängnisstrafe, nicht mal hohe Geldstrafen. Es ist eine Ordnungswidrigkeit mit ca. 40 Euro Geldstrafe. Und ich mache mir den Spaß immer wieder, wenn ich Freunde aus dem Westen zu Besuch habe, die zum ersten Mal kommen, mit all den Klischees, die sie hier eingehämmert bekommen, dass ich mit denen so einen Abend im russischen Nachtleben in Petersburg mache. Und sie mit Studenten reden lasse, die dann also nicht alle möglichen Meinungen vertreten. Und plötzlich ist da eine riesen Meinungsvielfalt, was die Leute schon immer überrascht. Und dass die auch Putin deutlich kritisieren, das gibt es auch reichlich. Und dann irgendwie, wenn sie nach 3 Stunden so einige Stereotypen auseinandergefallen sind, dann kommt immer so der Standardsatz, das ist fast immer so, ja, aber die Homosexuellen. Mhm. Und dann sage ich immer, ich wähle meine Kneipen ja bewusst aus für solche Abende, sage ich, da über die Straße, da gehst du bitte mal rein, ich bleib hier, trink mein Bier hier aus, trink mein Bier da drüben. Und da ist dann so ein 3-Etagen-Gay-Club, wo Dinge ablaufen, also der es mag, also wirklich in Latex und alles, die machen da richtig, was sie wollen. Also richtig hardcore, voll gay, voll lustig, die haben ihren Spaß. Ja. Und denen tut kein Mensch was. Das ist völlig okay. Es gibt eine sehr aktive homosexuelle Szene in praktisch jeder russischen Stadt.
Das nur einzige, nicht vor Kindern.
Nur nicht vor Kindern. Das ist die einzige Einschränkung.
Mir hat ein Bekannter vor kurzem erzählt, er war in Berlin mit seinem 7-jährigen Sohn unterwegs und da war Christopher Street Day und er musste seinem Sohn erklären, warum der eine Mann dem anderen Mann an einer Hundeleine im Einkaufszentrum folgt und der dann auch noch leicht bekleidet in einem Latex-Tanga nur da war. Ja? Also ich kann diesen Gedanken schon ein bisschen nachvollziehen. Ja? Also ich bin dem auch sehr offen gegenüber. Ich habe selber schwule Freunde, Kontakt auch. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste damit. Aber ich habe ein Problem damit, wenn das als ideales Lebensziel propagiert wird. Wenn Kinder schon im Grundschulalter sich mit Analsex auseinandersetzen müssen, dann habe ich ein Problem damit.
Ja? Ja, gut. Ich grundsätzlich auch, aber ich will ja gar keinem seine Meinung vorschreiben. Das soll ja jeder denken, wie er will. Ja. Ich erkläre nur, was ist die russische Sicht der Dinge und was ist da tatsächlich los. Also noch ein Beispiel. Ich habe relativ großen Freundeskreis da drüben natürlich. Und da hatten wir mal einen Abend, da saßen wir auch, ich glaube, nach dem Fußball in der Kneipe, große Gruppe. Und da war einer, der war relativ, der war sehr konservativ und der war auch das, was man homophob nennt. Ja, also erzählt, ich finde, ne, schwul irgendwie scheiße und fand das nicht gut. Und neben ihm saß ein Mädchen, die kannte ich, also ich kannte sie alle, aber die beiden kannten sich nicht. Und das Mädchen sagte, du, ich bin lesbisch. Und dann guckte er und sagte, ja und? Und das war's, dann haben die ihr Bier getrunken.
Okay.
Ja, das heißt, in Russland kannst du, und das finde ich das Faszinierende da, du kannst im Grunde praktisch jede Meinung vertreten und dann sagt einer, gut, es ist deine Meinung, die finde ich jetzt nicht toll, aber es ist deine Meinung. Mhm. Ansonsten bist du ein netter Kerl, Prost.
Mhm. Okay, okay. Naja, es wird halt, dieses Beispiel mit Homosexuellen wird halt immer wieder herangeführt, um zu zeigen, wie repressiv der russische Staat wirklich ist, was für eine diktatorische Gesinnung da herrscht, dass Meinungen unterdrückt werden, dass Oppositionelle regelmäßig gemeuchelt werden, auch noch in Sichtweite zu Putins Büro. Da gab es ja vor ein paar Jahren auch diesen Fall. Also man nimmt ja wirklich jede Kleinigkeit heran, um irgendwie da das Haar in der Suppe zu suchen. Mir fällt da auch dieser Typ ein, dieser Nawalny.
Ja,
wie heißt der mit dem Vornamen?
Alexei.
Alexei Nawalny, der also regelmäßig spätestens alle halbe Jahre in irgendwelchen deutschen Gazetten auftaucht, als das Leuchtbild der russischen Opposition, der permanent unterdrückt wird. Was ist denn das für ein Vogel?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also wer seine... Das ist ja ein Blogger. Er macht Videoblogs und wer die Dinger sieht zum Teil, da wird mir schlecht. Mhm. Das ist zunächst einmal, was hier gar nicht berichtet wird, das ist ein knallharter Nationalist. Ein Rassist, der also gegen Menschen aus dem Kaukasus, die in Russland keinen guten Ruf haben, weil dann, das ist Südländer, es gehören auch zu Russland, das sind so Animositäten, die es in Russland gibt. Mhm. Da hat der also teilweise Dinge vom Leder gelassen, das wäre bei uns justizabel. Wird hier aber als der große Liberale dargestellt. Mhm. Und der macht immer Folgendes. Es gibt ja die Demonstrationen, da wird er regelmäßig verhaftet. Nun muss man zunächst mal wissen, Demonstrationsrecht Deutschland, Russland. Wo sind die Unterschiede? Wenn ich in Deutschland zu einer Demonstration aufrufe, die aus irgendwelchen Gründen nicht genehmigt wird, dann ist das eine Straftat. Und da gibt es im Strafgesetzbuch, ich weiß es jetzt nicht, 2 oder 5 Jahre Gefängnis für, bis zu 2, 5 Jahre. Straftat. In Russland ist das eine Ordnungswidrigkeit, wie falsch parken. Mhm. So, Strafe 200 Euro. Das heißt, was der Nawalny veranstaltet, ist Folgendes. Der sucht sich einen Tag aus, wo vielleicht ein Volksfest ist, ein Feiertag, und möchte dann auf einem zentralen Platz vorm Kreml seine Demo machen. Nun ist aber an so einem Tag der Platz gesperrt, da ist Volksfest. Der ist nicht mit Demo. Dann sagen sie ihm, okay, pass auf, das ist gerade hier nicht so gut. Wir haben da im Zentrum von Moskau 2 Kilometer weit einen schicken Park, da ist viel Platz. Mach's doch da. Hat er also seine Erlaubnis. Dann sagt Nawalny, nee, das finde ich doof, den Park mag ich nicht. Und er ruft trotzdem dazu auf, genau da, wo das Volksfest ist, dann bitte seine Demo zu veranstalten. Mhm. Natürlich wird er verhaftet.
Medienwirksam.
Medienwirksam, Tagesschau-Kamera davor, Kreml, Zwiebeltürme im Hintergrund, super. Sieht gut aus für die 20.15 Uhr Nachrichten. So. Dann kommt er ins Gefängnis, also... Wie gesagt, in Russland ist normalerweise Ordnungswidrigkeit, zahlt seine Strafe, ist die Sache erledigt. Im Wiederholungsfall gibt es in Russland etwas, das nennt sich Ordnungshaft, ist immer noch keine Straftat, also du hast keine Vorstrafe. Und dann kannst du für 15 bis zu 30 Tage auch in Ordnungshaft kommen, im Wiederholungsfall. Da Nawalny natürlich Wiederholungstäter ist, wird der kamerawirksam verhaftet, kamerawirksam verurteilt und sitzt dann kamerawirksam bis zu 30 Tage im Bau und kommt kamerawirksam da wieder raus.
Aber weil es eben keine Straftat ist, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit,
kann das
deswegen macht er das immer und immer
es
wieder.
Es passiert ja nichts.
Okay, aber die Bilder sind halt dann da, um und das Klischee von dem bösen russischen Staat zu zeigen.
Genau, und wiederholen, ständiges Wiederholen, ne, prägt ein. Das heißt, also alle halbe Jahr, alle Vierteljahr wird der Nawalny eingesperrt und in Deutschland alles so alle Vierteljahr, Oppositionelle werden in Russland eingesperrt. Mhm. Ohne Vorgeschichte und auch ohne Nachgeschichte. Das ist im Grunde nichts ist.
Ja,
also der kommt ja wieder raus. Jeder Mensch, der jetzt nachdenkt, der wird immer eingesperrt in einem bösen Land, das alle unterdrückt und weiß ich was. Wieso kann der alle halb Jahr noch mal rauskommen?
Ja.
Da müsste doch längst lebenslang im Knast sitzen, nach dem, was die Medien hier für ein Bild bauen. Mhm. Aber gut, es ist eben, wie es ist. Die Vorgeschichte wird nicht berichtet und der Nachklapp, dass er dann hinterher nur eine Ordnungswidrigkeit hatte, für die es in Russland auch Ordnungshaft geben kann dann, im Wiederholungsfall, das wird auch nicht berichtet.
Das ist ein Beispiel für Propaganda, mit welchen Mitteln der Propaganda wir permanent beschallt werden. Es gibt auch eine andere Sendung auf Arte, die du in deinem Blog mehrmals aufgedröselt hast, und zwar ist das mit offenen Karten. Das ist eine Sendereihe, die läuft alle paar Wochen mal, kommt eine neue Serie, die ist immer so 12, 15 Minuten. Ein Thema, zum Beispiel Mexiko oder Pakistan, geschichtlicher Abriss. Es kommen sehr einfache Grafiken, die das Ganze aber sehr gut illustrieren, mit Zahlen und Fakten. Das ist also so ein bisschen reduziert vom Informationsgehalt auf das Wesentliche. Ich mag das sehr. Ich habe also schon wirklich Dutzende von diesen Sendungen gesehen und habe auch eine berüchtigte Sendung gesehen über Russland und hatte innerlich nicht mit diesem genügend kritischen Auge drauf geschaut, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und ich habe das halt einfach gesehen und aha, da ging es um Pipelines und Bedrohungen von den baltischen Staaten und so weiter und so fort. Und ich hatte so ein komisches Gefühl dabei, ohne es richtig benennen zu können. Als ich dann deinen Artikel gelesen habe auf deiner Seite anti-spiegel.ru, dann ist mir klar geworden, dass sogar ich, obwohl ich ein offenes Bewusstsein für Propaganda habe, trotzdem wieder drauf reingefallen bin, wie man in 12 Minuten die übelste Propaganda reinpressen kann, dass es schon an allen beiden Ohren wieder rausläuft.
Ja, also die Sendung, ich freue mich mal, wenn die kommt, weil da habe ich was zu schreiben. Das ist immer ein Geschenk Gottes.
Ja, und das ist in letzter Zeit öfters passiert, ja, dass Russland immer wieder der Schwerpunkt
ist. Ja, man muss jetzt wissen, wusste ich auch nicht, hat mich ein Leser darauf aufmerksam gemacht. Ich kannte die Sendung ja vorher nicht. Die Sendung gibt es wohl schon sehr lange und früher hat das ein älterer Franzose gemacht und da war die wohl sehr gut. Seit, ich glaube, 10 Sendungen hat sich die Redaktion verändert.
Eine neue Moderatorin.
Neue Moderatorin, wohl auch neue Redaktion. Und seitdem ist das wirklich Propagandaschau pur. In jeder zweiten, dritten Sendung, egal, es geht um Kasachstan, es geht um Schweden, um irgendein Land. Mhm. Es wird immer irgendwie Hintertür, Russland ist ganz böse. Und
ja, so. Die russische Bedrohung.
Ganz schlimm. Ja. Und auch, entdeckt habe ich die Sendung bei der Sendung über Russland selber.
Ja.
Bin ich drauf gestoßen. Und da haben sie es also, was die da in 12 Minuten an Lügen reingepackt haben.
Aber die nicht als Lügen auffallen.
Überhaupt nicht.
Also wirklich, ich musste zweimal deinen Artikel lesen, um dann wieder drauf zu kommen, das stimmt gar nicht, was die da sagen. Ja? Obwohl ich da ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, es ist so raffiniert gemacht, dass es schon fast wieder gut ist. Ja,
also ich hab ja den Artikel drüber geschrieben und im letzten Absatz habe ich geschrieben, man muss vor diesen Leuten den Hut ziehen. Also wie die das schaffen, in so kurzer Zeit so viel reinzukriegen, was unwahr ist, wirklich objektiv unwahr, nicht irgendwie ein bisschen verschoben oder... Richtig gelogen.
Ich frage mich jetzt gerade nur, ob die das wirklich glauben und aus voller Überzeugung das schreiben oder ob die einfach so dermaßen clever sind, weil sie wissen, wie sie mit Edward Bernays Erbe umgehen müssen, ja, Propaganda.
Lad die Dame doch mal ein in eine Sendung und frag sie, ich kann es dir nicht beantworten.
Sie sitzt immer so komisch da in dem Stuhl. Ja, irgendwie ist ja. Nee, egal, das ist jetzt irrelevant. Ja, aber man merkt richtig, dass sie versucht, so diesen Journalisten darzustellen. Sie hat immer dieses abgegriffene Notizheft in der Hand, so nach dem Motto, hier sind meine Fakten drin, hier, ich habe das recherchiert.
Bücherei, Hintergrund, Regale ohne Ende mit Büchern.
Immer schön Sliderfahrten, ne, sodass das Ganze schön, also gut gemacht.
Absolut.
Optisch, technisch, muss ich sagen, ist das hohes Niveau, also Respekt vor den Machern.
Aber wo du die Grafiken ansprichst, als ich es das erste Mal gesehen habe, das fiel mir so, mein erster Gedanke war, das ist kindgerecht. Also es ist jeder Anfänger, den kriegst du das eingehämmert und der Glas.
Also ich muss gestehen, ich liebe diese Art der Information reduziert aufs Maximum. Dass du wirklich jetzt gerade, wenn es neulich kam über Drogenkartelle in Mexiko, wie das da aufgestellt ist und dann haben die dann eben so eine ganz einfache Grafik und da und da und da und da ist das Kartell und das und die haben so und so viele Waffen. Das bleibt bei mir eher hängen, wie wenn ich 5 Minuten etwas lese oder... Weil man versucht ja so schnell wie möglich Infos aufzuschnappen. Also das ist schon wirklich clever. Aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen verschiedenen Propagandaversuchen, um dieses Land und speziell eben Putin auch als Chef seit 2000 hinzustellen. Wie können wir Menschen darüber aufklären, wie können wir sie sensibilisieren, dass sie mit diesen Informationen, die sie aus den Massenmedien bekommen, kritischer umgehen?
Ich halte mich da so ein bisschen an Daniele Ganser. Daniele Ganser hat einen schönen Vortrag gemacht über Medienkompetenz. Mhm. Und da hat er gesagt, wenn Sie nur ZDF schauen, dann hat jemand für Sie eine Entscheidung getroffen. Schauen Sie eine Woche ZDF, eine Woche RT. Mhm. Ja, also gucken Sie sich beide Seiten an. Und das ist eigentlich der Tipp, den ich jedem nur geben kann. Wir wissen es alle aus Privatleben. Wenn es einen Streit gibt, höre ich mir beide Seiten an, um zu sehen, was los war.
Macht ein Richter eigentlich auch normalerweise.
Ja, nur bei den Medien nicht. Wir hören uns eine Seite an und das ist der Mainstream. Wie gesagt, bei den russischen Drohungen, da machen die Copy-Paste, die haben alle die gleiche Überschrift. Mhm. Da kann mir jetzt keiner was von Vielfalt erzählen, schon gar nicht bei den Meinungen. Und da halte ich es einfach für wichtig, zu sagen, ich informiere mich über beide Seiten. Mhm. Das mache ich ja auch. Also ich meine, ich bin jetzt sehr medienkritisch geworden und habe jetzt meinen eigenen Blog, der medienkritisch ist. Aber nichtsdestotrotz, ich informiere mich auf beiden Seiten. Ich sehe mir die westlichen Medien an und die russischen. Mhm. Und dann sehe ich mir die Quellen an. Also wer die Zeit hat, müsste am besten sagen, einfaches Beispiel, ich gehe auf die Quellen. Also was ich Tagesschau berichtet über einen Bericht der OSZE aus Ukraine. Ja? Jetzt müsste man eigentlich, wenn man sagt, interessiert mich, was ist da los, müsste man sagen, okay, ich schreibe mal eben mit, OSZE-Bericht, okay, super, Seite der OSZE, kannst du rauf, die Berichte sind öffentlich, Englischkenntnisse vorausgesetzt, liest du den Bericht und siehst, okay, was steht da drin. Mhm. Weil die Tagesschau das keineswegs immer wahrheitsgetreu tut.
Ja.
Das ist mir leider aufgefallen bei vielen Fällen. Gilt für alle deutschen Medien. So, das heißt, wer die Zeit hat, müsste eigentlich immer zur Quelle gehen. Ja, oder Trump ist auch ein Beispiel. Ich bin jetzt wirklich kein Fan von Trump, bei Gott nicht. Der macht viel Mist. Aber was die Medien mit ihm machen, ist auch nicht in Ordnung. Wenn du dann siehst, die reißen aus einer Rede ein Stück raus. Ich gucke mir kurz die Rede an, 10 Minuten vorher, 10 Minuten hinterher. Dann sehe ich, okay, ist nicht meine Meinung, aber so durstig, wie es in den Medien aussieht, ist es auch nicht, wenn du es in Zusammenhang setzt. Und das ist einfach der Punkt. Man sollte sich die Quellen anschauen, wenn man die Zeit hat.
Ich habe gerade jetzt noch im Ohr, heute Morgen im Bad, habe ich Radio gehört. Mein Ritual ist eigentlich, bei mir läuft in so einer Situation Bayern 5 aktuell. Das ist kurz, kompakt, wo ich informiert werde darüber, mit was das Schaf, mit was die Schafe an diesem Tag beschäftigt werden. Ja? Mhm. Welche Meinungen sind heute wichtig? Es gibt auch ein bisschen Lifestyle dazwischendurch. Ich finde dieses Programm gut gemacht in Bezug auf Propaganda. Deswegen habe ich das heute früh angehört und da kam eine Meldung über Venezuela, so nach Motto, Maduro verhindert Hilfslieferungen ins Land, hat die Straße gesperrt und eingeleitet wurde der Begriff damit, dass von 2010 bis 2017 sehr viele Tote durch Malaria gab, weil die Zustände im Land so schlecht sind, es gibt keine Medikamente. Das war die Info, die zurückbleibt. Ja. Dem Land geht es beschissen, der Maduro ist schlecht und er lässt nicht mal Hilfslieferungen zu.
Er lässt
seine
Leute verrecken.
Jetzt, wenn man aber alternative Medien sich informiert über alternative Medien, weiß man, dass die Sanktionen seit 2000 dem Land ungefähr 350 Milliarden gekostet haben.
Die 350 Milliarden, ich weiß, wo du die hast.
Von dir?
Die sind seit 2013.
Ach so, okay.
Das sind die letzten 5 Jahre.
Okay, dann sagen wir mal,
also jetzt, 70 Milliarden im Jahr.
Sagen wir jetzt mal, ungefähr 1 Billion gekostet haben. Also 1.000 Milliarden fehlen denen. Da bin ich jetzt bestimmt nicht falsch mit der Zahl. Land geht es beschissen, weil die amerikanischen Sanktionen das da niederliegen lassen. Deswegen gibt es keine Medikamente. Deswegen gab es so viele tausende Tote. Dann diese Hilfslieferungen, das stimmt gar nicht. Weil diese Hilfslieferungen kommen eigentlich vor ganz anders her und werden im Land verteilt. Und die Straße, die er angeblich nicht aufmacht, ist eine Straße, die Venezuela selber gebaut hat, aber Kolumbien niemals geöffnet hatte, weil sie Angst hatten vor den Flüchtlingen.
Ja.
Also das sind nur mal 3 kurze Beispiele dafür, dass die Informationen, die in diesem einen Artikel, in diesem einen Radiobeitrag kommen, 3-mal falsch sind. Die lassen sich ganz einfach widerlegen.
Ja, und das kann auch jeder überprüfen. Also zunächst einmal, die Sanktionen sind ja kein Geheimnis. Sanktionen treffen immer die Leute. Sanktionen haben das, ich meine, Venezuela hat Geld bei der Bank, ich weiß nicht welche, in London bei einer Bank liegen. Mhm. 1,2 Milliarden Dollar in Gold.
Ja.
Die wollten sie jetzt abholen, da hat die Bank gesagt, kriegt ihr nicht.
Ah.
Ja, so. Das heißt, die hungern das Land aus.
Ja.
Und dann sagen sie, oh, die sind so arm, die müssen wir helfen.
Ja.
Das ist ein Zynismus, der ist unfassbar.
Ja, das so. Ist auch nur ein Beispiel
ja,
darüber.
Die Brücke hat ja noch einen anderen Witz. Die Brücke, von der du erzählt hast, das war eine Grenzbrücke, die hat eben Venezuela gebaut, für eine Grenze mit Kolumbien, die Kolumbien, wie du richtig sagst, nie geöffnet hat. Heute steht in den Medien überall drin, Maduro hat die Grenze geschlossen. Schwierig, eine Grenze zu schließen, die gar nicht offen war. Und der Witz ist, die Brücke führt von Venezuela nach Kolumbien zur Stadt Cúcuta. Cúcuta ist die Stadt, wo die amerikanischen Hilfslieferungen sitzen und blöderweise auch die berühmten 5000 Soldaten, die wir von Bolton sogar aus den Mainstream-Medien kennen, die Amerika nach Kolumbien geschickt hat. Da ist also neben den Container mit den Hilfsgütern ist auch gleich das amerikanische Armee-Hauptquartier, das sich bereit macht, notfalls in Venezuela einzugreifen. Und dann fragen die sich wirklich, warum Selbst wenn Kolumbien jetzt die Grenze freigibt, warum Venezuela sagt, jetzt gerade nicht. Nehmt doch mal die Soldaten da weg, dann können wir drüber reden.
Wenn das Interventionspersonal...
Ja, also wenn da die Invasionsarmee steht, dann macht doch keiner die Grenze auf.
Das war jetzt nur ein Beispiel darüber, wie vielfältig Propaganda ist. Du hast mir aber trotzdem gerade noch ein Stichwort gegeben, um wieder zurückzukommen auf dein Buch, Sanktionen. Ja. Ja, also Sanktionen ist ja auch ein Mittel, das von seitens der EU und der Amerikaner seit Jahren genutzt wird, um in Russland eben die Daumenschrauben anzuziehen. Was haben diese Sanktionen denn überhaupt gebracht in Russland bisher? Liegt das Land da nieder? Ist es jetzt kurz vor dem Kollaps? Oder,
überhaupt
nicht. Oder wie sieht es da aus in Russland?
Also die Sanktionen sind für Russland letztendlich, ich übertreibe, wenn ich sage einen Witz, aber sie sind wirkungslos. Was haben die Sanktionen gebracht? Jetzt wieder ein bisschen auseinanderbauen. Alles, was so an Lieferbeschränkungen gibt, das heißt, also der Westen darf bestimmt die Technologie nicht mehr liefern, Maschinenteile etc., die man auch kriegerisch, militärisch einsetzen kann. Ist kein Problem. Die Russen haben gesagt, Europa, wir würden gern mit euch arbeiten. Europa sagt nicht, wir verkaufen euch das nicht, wir haben Sanktionen. Dann haben die Russen gesagt, okay, China, wir fangen an. Das heißt, gewonnen haben die Chinesen. Die Chinesen haben den russischen Markt praktisch geschenkt bekommen. Europa hat den Markt verloren. Also selbst wenn die Sanktionen morgen fallen, es wird kaum eine russische Firma mit europäischen Firmen arbeiten, weil sie ja nicht wissen, können die morgen erfüllen oder machen die morgen wieder Sanktionen. Ja, das ist ja eine Frage von Unterschrift bis Lieferung. Bei Maschinenteilen geht das manchmal 5 Jahre. Wenn du die Planungssicherheit nicht hast, dass du in 5 Jahren auch deine Ware kriegst, ja, dann kaufst du da nicht. Das heißt, die Europäer haben wirklich den Markt verloren. Was den Russen wehgetan hat, war, dass sie abgeschnitten wurden von der langfristigen Finanzierung des Westens. Das hat wehgetan 2014, aber die Russen haben schnell einen Weg gefunden, damit klarzukommen, weil Russland enorme Reserven hat. Also als das mit den Sanktionen anfing, hatte die Zentralbank 400 Milliarden, dann gab es noch 2 Staatsfonds mit über 100 Milliarden. Das heißt, die konnten das auffangen. Und zwar so deutlich auffangen, dass die Reserven inzwischen, nachdem sie zunächst gefallen waren, inzwischen sogar höher sind als 2014. Das heißt, die westlichen Sanktionen haben auf Russland...
Schaden eigentlich nur dem Westen selber?
Die schaden nicht nur dem Westen.
Nee, Europa.
Ja, weil die Amerikaner haben seltsamerweise keine Einbußen beim Handel mit den Russen. Und die Europäer haben 50% vom Handel verloren.
Also hier in Leipzig hat eine Firma dicht gemacht mit 800 Leuten, die haben Teile nach Russland geliefert, Verkleidungsteile, Aluminiumprofile und sowas. Es
gibt einige solche Beispiele.
Witzig ist, dass sogar in der Ukraine das Probleme verursacht hat, weil die nämlich ihre Raketentechnologie nicht mehr nach Russland verkaufen konnten. Und das hat dafür gesorgt, dass die das an Kim Jong-un verkauft haben. Das wurde dann nämlich klar, dass die Ukraine an die Nordkoreaner die Raketentechnologie verkauft haben und deswegen die Nordkoreaner erstmal wieder Raketen starten konnten. Ja, also das ist so eine schizophrene Sache, wo ich das gelesen habe, auch gedacht, also what?
Ja, es ist schizophren, aber wie gesagt, zu den Sanktionen nochmal, was Russland damals wehgetan hat, waren also nicht die Sanktionen haben Russland kurzzeitig ein bisschen gekitzelt, Europa wirklich wehgetan und China eine Freude bereitet, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Was Russland wehgetan hat, war damals Ende 2014, als der Ölpreis, da haben, wie es wohl aussieht, haben die Amerikaner mit den Saudis versucht, den Ölpreis zu drücken, um Russland darüber in die Knie zu zwingen. Das tat weh, aber Russland hat eben Einsparungen gemacht, hat sich nicht verschuldet und hat in Zukunft...
Das habe ich gerade gestern Abend noch gelesen in deinem Buch, ja, dieses Kapitel mit dem kalkulierten Ölpreis, dass sie jetzt mit $40 kalkulieren und nicht mehr mit 80 wie vorher. So, und damit sind sie immer auf der sicheren Seite.
Richtig, weil das Problem ist, der Ölpreis kann nicht dauerhaft unter 50 Euro fallen.
Wegen dem amerikanischen Fracking-Öl.
Weil das Fracking-Gas und Öl aus Amerika ist so teuer, wenn du das nicht für 50 verkaufen kannst, machst du Minus.
Ja,
das heißt, langfristig fällt es da nicht runter, dann würde die gesamte amerikanische Ölindustrie auf Knien laufen. Und das lassen sie nicht zu.
Okay.
Und damit ist Russland, das kalkuliert mit ist dann auf der sicheren Seite.
Also in einem Satz, die Sanktionen haben Russland vielleicht eher geholfen, anstatt geschadet, um sich innerlich besser aufzustellen. Es gibt neue Märkte, wie ich es gelesen habe in dem Buch eben auch, dass dann eben da, wo es vorher keine so guten Absatzmöglichkeiten gab, jetzt andere Märkte sich auftun.
Also,
und
das ist lustig, wenn man so Fragestunden sieht. Also wie gesagt, Putin stellt sich mehrmals im Jahr stundenlang live im Fernsehen auf die Bühne und lässt sich befragen. Und spannend ist immer, wenn die Vertreter der Landwirtschaft dann mal was fragen dürfen. Weil die sagen, ganz offen, hoffentlich enden die Sanktionen nie.
Okay.
Weil die Sanktionen der Europäer haben ja zu den russischen Antworten geführt, dass die Russen sagen, wir importieren aus Europa keine landwirtschaftlichen Produkte mehr.
Ja.
Das gab einen solchen Boom für die russische Landwirtschaft. Russland ist heute der größte Weizenexporteur. Plötzlich, auf einmal. Die freuen sich jeden Tag über die Sanktionen, weil sie sagen, solange das läuft, haben wir hier einen wunderbaren Markt.
Okay,
wir müssen nicht mit der europäischen industriell produzierten, subventionierten damit müssen wir nicht konkurrieren. Mhm. Wir können hier fair produzieren und Russland macht unglaublich viel Bio-Lebensmittel. Weil die eben tatsächlich auf, das Genfood ist da verboten. Ja, Genfood ist in Russland verboten. Und Russland hat also auch das Ziel, der größte Bio-Lebensmittelexporteur zu werden. Und das kannst du natürlich nicht so billig produzieren wie Industrietomaten und Massenhaltungshähnchen. Und deshalb sind die Landwirte in Russland happy über die Sanktionen und sagen auf jeder Versammlung, bitte, bitte nicht abschaffen.
Es ist
schizophren. Also es ist wirklich ist verrückt, aber es ist tatsächlich.
Ich möchte jetzt mal einen Deckel drauf machen auf unser Gespräch, weil wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir haben es im Vorgespräch schon gemerkt, wir haben stundenlang telefoniert.
Das Vorgespräch war länger als das Interview.
Zehnmal. Ich habe nur eine wichtige Frage. Ja. Seine letzte Amtszeit ist jetzt angebrochen.
Ja.
Definitiv. Also das war ja damals, als er Ministerpräsident kurz war und danach wieder Präsident wurde, mehr oder weniger ein Trick. Das kann ich auch verstehen.
Ist gar kein Trick.
Ja, aber legitim. Aber jetzt ist vorbei. Was ist nach ihm? Wenn jetzt 24 Herr Putin wirklich in Rente geht, müssen wir dann damit rechnen, dass dann diese wohl durchdachte und doch mehr oder weniger dem Frieden zugewandte Politik von ihm, das traue ich mich wirklich zu sagen, ja, dass die dann ein Ende findet vielleicht und andere Leute übernehmen?
Also das ist ja sehr spekulativ und da bin ich vorsichtig. Zunächst einmal könnte er theoretisch auch wieder das Gleiche machen wie beim letzten Mal und sich wieder als Ministerpräsident wählen lassen. Kann.
Ja, also ob er noch will, dann ist er dann
schon 70. Ist die Frage, weiß ich nicht, so gut kenne ich ihn nicht, ich habe ihn noch nie getroffen. Mhm. Ich habe nur viel über ihn gelesen. Das heißt, das ist eine, ich persönlich vermute, weil alles, was ich so an Putin und seiner Politik gesehen habe, er ist ein Stratege. Ich vermute, dass er einen Nachfolger aufbaut. Es gibt in Russland, das ist auch weitgehend unbekannt, eine Akademie direkt am Kreml, das heißt auch Akademie beim Präsidenten. Und da sind unglaublich viele junge Leute eben, haben ihre Ausbildung gehalten, ihr Studium gemacht.
Eine Kaderschmiede. Oder?
Kaderschmiede, absolut. Mhm, und unglaublich viele dieser Absolventen dürfen sich gerade ausprobieren als stellvertretende Minister, als Gouverneure, also was bei uns Ministerpräsidenten sind und so weiter, in ganz vielen Positionen, probieren sich aus, junge Leute, Mitte 30, Mitte 40. Mhm. Und ich vermute, dass Putin sich da Nachfolger aussucht. Das ist so meine Vermutung und dass er dann wahrscheinlich...
Ein brillanter Kopf.
Wie auch immer, jemand, den er dann für fähig hält, das so weiterzuführen. Mhm. Und das ist so ähnlich ist wie bei Jelzin damals, dass Putin vorher abtritt, dem sagt, hier, du darfst und ne, vermute ich. Aber ist rein spekulativ.
Das ist ist nur so meine Meinung, weil ich... Also ich habe so viel über ihn gelesen jetzt schon und jetzt habe ich zum ersten Mal von ihm auch gelesen, ja, und ich sage tausend Dank für die Arbeit, die du da in dieses Buch gesteckt hast und vor allem auch an deinen Blog, der für mich auf den Lesezeichen jetzt mittlerweile ganz oben ist, weil ich da immer schon drauf warte. Du schreibst so schnell, ich finde es großartig und noch mehr freue ich mich drauf, wenn wir über dein zweites Buch sprechen dürfen in unserem nächsten Interview. Aber jetzt schon mal vielen Dank für dieses Buch und alles Gute für dich.
Danke dir, hat mir Spaß gemacht hier zu sein, also war eine Freude dich kennenzulernen, danke.
Dito. Ja, liebe Zuschauer, hier ist es nochmal, die gesammelten Werke oder viele der Aussagen von Wladimir Wladimirowitsch Putin. Wer von ihm lesen möchte, dem lege ich das wirklich ans Herz, eine erhellende Lektüre. Und in diesem Sinn sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit und bleibt uns treu hier bei Nuviso. Bis zum nächsten Mal. Danke.